Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder zurück mit unseren Season Reviews auf die vergangene NFL-Saison und wir haben mittlerweile schon einiges an Wegstrecke hinter uns gebracht und dieses Mal, da beschäftigen wir uns mit der AFC West. Wir, das sind in dieser Folge Patrick Rebin, Sebastian Mühlenhof und Kevin Wischus. Ich grüße euch.
Servus.
Grüße.
Ja, und wie immer starten wir natürlich frisch und frech mit dem schlechtesten Team der Division. Das waren in diesem Fall die Denver Broncos. Ein grandioser Rekord von 5 Siegen und 11 Niederlagen und im kommenden Draft damit den Pick Nummer 9. Ja, die Broncos, die sind auch noch so ein bisschen in ihrem Super Bowl-Hangover gefangen, hat man irgendwie manchmal so ein bisschen das Gefühl. Weil, ja, danach ging es halt wirklich eigentlich steil bergab, Sebastian, oder? Was war letzte Saison eigentlich los?
Also, muss sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr langer Hangover. Ich glaube, wie lange ist das? 8 Jahre müssten das sein? Sind es 8 oder sind es 7?
Nee, so lang ist noch nicht her.
6
oder so.
Auf jeden Fall ist es schon ein ziemlich langer Hangover. Und das große Problem, was die Denver Broncos einfach haben, ist einfach der Quarterback. Also, sie haben alles dafür getan, um ihren Quarterback letztes Jahr zu unterstützen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also, es war wieder so dabei, okay, gut, du hattest so das Gefühl, okay, da sind ein paar gute Spiele mit dabei, wo du denkst, ja, das jetzt könnte es vielleicht knappen. Und man hat, wie gesagt, alles investiert. Aber es wirkt nicht so, als ob sie ja jemanden erfunden haben, der endlich der Ersatz von Peyton Manning sein kann. Da hat Drew Lock bisher zu wenig gezeigt. Ist jetzt in seinem dritten Jahr noch mehr unter Druck, als es auch schon im letzten Jahr gewesen ist. Also es gibt kein Aufmagen mehr. Man hat sich jetzt stark noch verstärkt in der Free Agency und er muss jetzt liefern. Und wenn er nicht liefert, dann könnte es vielleicht auch dann könnte es zumindest auch mal eng werden für Mr. General Manager, der jetzt nicht mehr ist, mit John Elway. Aber er hat bisher nur ins Klo gegriffen mit seinen Quarterback-Auswahl und das Drew Lock ist das aktuellste Beispiel.
Naja gut, ich meine, der Quarterback-Room der Denver Broncos ist jetzt auch nicht so hochkarätig gefüllt. Du hast es schon gesagt, wir haben Drew Lock, dann Brad Ripien und Jeff Driscoll. Von 3 von 3 Quarterbacks hat man eigentlich noch nie was gehört, so gefühlt. Also ich glaube, da gibt es einige Second-String-Quarterbacks in der Liga, die bekannter sind als der Starting-Quarterback der Denver Broncos. No pun intended an der Stelle. Es ist einfach die fucking Wahrheit. Ja, du hast es gesagt, Drew Lock ist angezählt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn Drew Lock es mal wieder nicht schafft? Sie haben jetzt, um das mal ein bisschen vorzugreifen, im Draft den Pick Nummer 9. Meinst du, dass da vielleicht auch mal noch ein Quarterback bei rumspringen könnte? Weil ich meine, wie gesagt, Drew Lock, Brad Ripien und Jeff Driscoll. Also, enough said.
Ja, also, wie gesagt, theoretisch gesehen musst du ja eigentlich schon dieses Jahr da richtig umsehen. Du pickst wieder hoch, gut, das pickst du wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Ja, also das Ding ist, wenn du das Team anguckst, die Defense ist wirklich gut, du hast auch offensiv wirklich gute Leute mit dabei. Und eigentlich wäre es jetzt Zeit in einer Division, wo Platz 2 wirklich, wirklich machbar ist. Also da sind die anderen Teams sind jetzt nicht übermächtig, sodass du nicht dagegen ankommst. Klar, die Chiefs sind es, aber du hast wirklich gute Chancen, da einfach hinzukommen. Und deswegen, ja, Drew Lock muss liefern. Also das ist ganz einfach so zusammengefügt. Und auch John Elway muss liefern, denn auch irgendwann kann man auch als Owner nicht mehr wegsägen und sagen, ja, der macht alles richtig. Nee, er macht auf der Quarterback-Position alles falsch, aber alles drumherum halt richtig. Und im Endeffekt geht es um Siege, es geht um Playoff-Teilnahme, es geht um Super Bowl-Ringe und wenn er die nicht bringen kann, dann ist er halt auch irgendwann weg.
Warum? Und ich meine, das ist ja auch eine eigentlich ganz gute Frage. Ich meine, wir haben jetzt die Free Agency zu einem, sage ich mal, sehr großen Teil, zumindest was die größeren Spieler angeht, die bekannteren Spieler angeht, eigentlich schon hinter uns gelassen, vor allem auf der Quarterback-Position, wo ja die diesjährige Free Agency sowieso nicht so extrem tief war. Hätte es nicht irgendwie Sinn gemacht für die Denver Broncos, sich vielleicht einen Veteran-Quarterback, looking at you, Ryan Fitzpatrick, zu holen, um diesen Quarterback-Room zum einen mal so ein bisschen aufzuwerten, weil, sind wir mal ehrlich, Fitzpatrick wäre bei dem Quarterback-Room definitiv ein Upgrade gewesen. Und auch vielleicht, um einfach den jungen Quarterbacks, Drew Lock, Brad Ripien und Jeff Driscoll, mal so ein bisschen das Spiel beizubringen, Kevin, oder? Also ich meine, es wäre ja irgendwie legitim gewesen.
Ich bin mir da gar nicht so sicher, also weil ich glaube, Drew Lock ist nicht angezählt, sondern in Denver ist man sich bereits darüber im Klaren, dass er nicht die Antwort ist. Also jemanden wie Ryan Fitzpatrick hättest du sicherlich reingebracht, wenn du noch die Hoffnung hättest, dass dein Quarterback, namentlich vor allem Drew Lock, langfristig sich vielleicht doch entwickeln kann und du gibst ihm einen Veteran an die Hand, von dem er viel lernen kann, oder du hast einfach viel Vertrauen in deinen Roster, namentlich besonders die Offense, dass du über die Wildcard-Round vielleicht, also im Wildcard-Spot in die Playoffs kommst. Aber ich glaube, in Denver ist man sich bewusst, dass die Offense einfach nicht gut genug ist. Also du hast eine gute solide Defense, du hast jetzt Justin Simmons langfristig gehalten, du hast Bradley Chubb mit Von Miller, da muss man halt mal sehen. Aber grundsätzlich ist die Defense halt immer noch besser als die Offense ist. Und offensiv hast du eigentlich nur, ja gut, du hast Jerry Jeudy, und meiner Meinung nach war Jerry Jeudy der Receiver im letzten Draft, ja, der am meisten NFL-ready ist, einfach von der Tatsache, dass er überragende Separation hat, was so Slants, kurze In-Routes angeht. Also wenn du als Quarterback es nicht schaffst, mit Jerry Jeudy zu connecten, dann liegt es halt an dir. So. Und in Denver hatte man jetzt mehrere Jahre Zeit, Drew Lock zu evaluieren. Er konnte eigentlich nie beweisen, dass er zumindest das theoretische Potenzial hätte, Franchise-Quarterback zu sein. Deswegen glaube ich, hat man sich damit abgefunden, dass er es nicht ist. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt in diesem Draft schauen, vielleicht sogar hoch zu traden, um den Quarterback zu finden. Also das, klar, ich glaube, an 9, wo sie jetzt letzten Endes picken, da wird es schwer, wirklich dann noch einen von den Top-Quarterbacks zu kriegen, gerade weil sehr viele Teams Bedarf haben. Aber wenn du jetzt einen Veteran wie Ryan Fitzpatrick geholt hättest, hättest du effektiv die Problematik auch nur aufgeschoben. Deswegen glaube ich, hat man schon gut daran getan, nicht jetzt unnötig noch einen weiteren Namen reinzubringen, von dem man weiß, das ist langfristig nicht die Lösung, gerade weil das Team noch ganz andere Baustellen einfach hat. Deswegen, ich würde die Augen auf den Draft richten und es würde mich, wie schon gesagt, nicht überraschen, wenn da ein Quarterback bei den Denver Broncos landet.
Alright, ich glaube, wir wollen jetzt mal nicht zu sehr über den Draft sprechen. Ich glaube, da nehmen wir uns auch so ein bisschen selber was vorweg, denn wir sprechen natürlich auch hier bei uns im Podcast nochmal ausführlich über den Draft, wenn es dann soweit ist. Wir bleiben erstmal noch bei der vergangenen Saison und wie gehabt würde ich tatsächlich an der Stelle ganz gerne mal so ein bisschen auf die schlechteste und auf die beste Position im Team schauen. Ich meine, wir haben es jetzt gerade eben schon gehört, schlechteste Position würde ich jetzt an der Stelle vor allem mal den Quarterback ausklammern, über den haben wir jetzt relativ viel schon gesprochen, beziehungsweise über die Quarterback-Position. Und beste Position klang jetzt so ein bisschen heraus, dass das eben vor allem in der Defense zu finden ist. Sebastian, was ist denn für dich wirklich die beste Position, beziehungsweise die beste Positionsgruppe auch bei den Denver Broncos momentan, wo man also auch wirklich sagen könnte, ja, Mensch, da lässt sich halt auch so vielleicht der Rebuild so ein bisschen drumherum bauen, in Anführungszeichen.
Also jetzt natürlich nach den Free Agency Signings ist es definitiv das Defensive Backfield. Also da haben sie ja auch einiges gemacht. Auch letztes Jahr fand ich das gar nicht so schlimm, auch wenn vielleicht AJ Bouye, der von den Jacksonville Jaguars gekommen ist, nicht so ganz diese Erwartungen hat erfüllen können, die man in ihn hatte. Aber trotzdem ist so gerade dieses Backfield ist schon auf jeden Fall mit eines der großen Stärken. Und ich finde auch, dass man den Receiver-Core nicht außer Acht lassen sollte, denn du hast nicht nur Jerry Jeudy, sondern du hast auch Cortland Sutton, der letzte Saison verletzt lange ausgefallen ist. Zudem hat sich Tim Patrick echt wirklich gut gemacht in dem einen Jahr. Also da hat er sich wirklich als ein guter Spieler entwickelt, den man auch als gute Nummer 3 dann auch dazu nehmen kann. Und hat theoretisch gesehen mit Melvin Gordon auch noch jemanden, der einerseits ein guter Läufer ist, aber auch immer wieder Bälle aus dem Backfield fangen kann. Also du hast wirklich gute Spieler, nicht zu vergessen Noah Fant natürlich noch, der Titan, also es, wie gesagt, es ist Potenzial in diesem Team einfach da und für mich, wie gesagt, ein bisschen so die stärkste Gruppe jetzt sowieso, vorher auch vielleicht schon Defensive Backfield.
Alles klar, ja, ich wollte nämlich tatsächlich auch sagen, dass sie vor allem natürlich jetzt auch durch die Offseason, durch die Free Agency wirklich ihr Team auch stark verbessert haben, nur halt eben nicht auf dieser einen wirklich, ja, wirklich, wirklich kritischen Position, nämlich auf der Position des Quarterbacks. Dementsprechend bin ich mir auch relativ sicher, dass sie im Draft dann zumindest, wenn sie einigermaßen intelligent agieren, einen Quarterback targeten, denn wie du schon gesagt hast, wir haben Melvin Gordon zum Beispiel als Zugang, wir haben Ronald Darby ist dazugekommen, Kyle Fuller ist dazugekommen, also da war wirklich einiges an Bewegung im Team, nur halt eben nicht auf dieser einen kritischen Position und ich meine, Sebastian, du hast jetzt relativ viel darüber gesprochen, welche Positionen denn gut sind bei den Denver Broncos, aber irgendwie scheint es ja eben doch nicht ganz zu reichen für das, was dann eben nach einer erfolgreichen Saison kommt, nämlich die Playoffs letzten Endes. Kevin, woran liegt das, beziehungsweise welche Position würdest du gerade auch nach der vergangenen Saison als schlechteste Position im Team bezeichnen? Weil ich meine, allzu viele sind jetzt ja momentan nicht mehr übrig, nachdem Sebastian jetzt gerade die Running Backs mit Melvin Gordon jetzt gut neu zugangen, aber auch so Royce Freeman zum Beispiel, Wide Receiver natürlich mit Jerry Jeudy und vor allem auch das defensive Backfield so hoch gelobt hat. Woran liegt's? Also außer Quarterback.
Also da du mir ja den Quarterback schon als Antwort weggenommen hast.
Über den haben wir jetzt vorhin fast eine Viertelstunde gefühlt
ja,
geredet.
Ja, fair enough. Ich glaube, der Punkt ist, es steht und fällt halt sehr vieles mit dem Quarterback. Und all die Gruppen, die Sebastian jetzt genannt hat, die sicherlich Potenzial haben, lassen sich eben auch mit dem Quarterback wieder relativieren. Also wenn ich jetzt mal durchgehe, Running Backs, ja, Melvin Gordon ist gut. Running Back ist auch jetzt nicht unbedingt die Position, die du priorisieren solltest, aber was gibt dir Melvin Gordon jetzt, wenn du die ganz großen Ambitionen hast? So, kann sicherlich gut sein, aber dann ist auch die Frage, was passiert mit dem, wer ist dann dein zweiter Running Back? Weiß ich nicht, Royce Freeman, Levante Bellamy, ist glaube ich der Rookie, Receiving Core, Jerry Jeudy hat sicherlich das Potenzial zum Number One Receiver, aber dann, ja, Courtland Sutton, gute Ansätze gezeigt, sicherlich kein schlechter, ebenso wie Tim Patrick, KJ Hamler war auch verletzt, aber das sind für mich halt alles so Spieler, die sind ganz gut, aber ganz gut ist halt auch einfach nicht gut genug. So, Titans, Noah Fant, von dem ich großer Fan bin, ist dann aber auch der einzige, den ich da wirklich hervorheben würde. Also von Nick Vinette bin ich ebenso wenig Fan wie von Jake Butt. Also das sind, deswegen sage ich, für mich hat der ganze Kader keine wirkliche, also die Offense jetzt, keine wirkliche Gruppe, die du da wirklich ausklammern kannst, wo du sagen kannst, okay, da müssen wir jetzt gar nichts machen. Sicherlich Receiving Core noch am ehesten, aber sowohl auf Running Back als auch auf Tight End, auch die Offensive Line würde ich jetzt mit reinnehmen, so, da hast du bis auf Dalton Reisner, auf Guard vielleicht, hast du da auch Baustellen, aber alles steht und fällt, wie schon gesagt, mit dem Quarterback. Wenn du einen Quarterback mit einem ganz anderen Kaliber hast, dann wirkt dein Receiving Core, dann wirkt deine Offensive Line vielleicht auch, dann wirkt das alles gleich einfach viel besser, weil es besser harmoniert, weil du einen Quarterback hast, der deine Spieler ganz anders deine Offensivwaffen ganz anders einsetzen kann. Und Drew Lock konnte das die letzten Jahre nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie, also eine echte Evaluation über diesen Kader ist halt wirklich erst möglich, wenn die Broncos dann ihren Quarterback haben, sodass du siehst, mit wem kannst du langfristig planen, wer kann ein Eckbaustein dieser Franchise sein, offensiv, und wer halt nicht.
Wobei, um natürlich nochmal zum Name-Game zurückzukommen, ist die Offensive Line der Denver Broncos schon wirklich stark besetzt. Austin Schlottmann, Lloyd Cushenberry, also Graham Glasgow, Name-Game ist auf jeden Fall stark am Start bei den Denver Broncos, ja. Wir haben jetzt gesprochen darüber, dass der Quarterback oder dass auf der Quarterback-Position eben nachgebessert werden muss. Wir haben jetzt so ein bisschen über die beste Position, ein bisschen über die schlechteste Position gesprochen. Ihr habt vorhin gesagt, dass die Denver Broncos eventuell hochtraden müssten im Draft. Macht das oder würde das überhaupt Sinn ergeben? Weil ich meine, wir haben jetzt ja gerade eben auch von Kevin gehört, dass es eben jetzt nicht nur an dieser einen Position letzten Endes krankt, sondern dass du halt wirklich noch einige kleine Baustellen machen müsstest. Und wir haben vorhin auch schon gehört, beziehungsweise wir wissen, wenn wir uns die Liga, wenn wir uns die Teams, die auch gerade da unten mit drin stehen, mal so ein bisschen angucken, dass eben der Run auf die Quarterbacks in diesem Draft relativ hoch sein wird und dementsprechend auch natürlich ein höherer Draftpick, 9 ist jetzt nicht so unbedingt der Geiste da, relativ teuer werden wird, Sebastian. Du hast vorhin jetzt gemeint, sie können eventuell hochtraden. Wie siehst du das? Also würde das wirklich Sinn ergeben, dann jetzt speziell für diesen Quarterback hochzutraden? Oder vielleicht doch lieber nochmal gucken, ein Jahr Drew Lock evaluieren und dann eben schauen, ob man dann mit einem verbesserten Kader, vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen Wide Receiver oder nochmal einem zweiten Tight End aus dem Draft dann vielleicht angreifen kann?
Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage natürlich. Also ich glaube nicht, dass sie, also wie formuliere ich es am besten? Also ich glaube noch nicht dran, dass sie hochtraden. Ich würde es ihnen eigentlich schon empfehlen, weil ich nicht dran glaube, dass Drew Lock jetzt in seinem zweiten Jahr als vollständiger Starter einen überragenden Schritt nach vorne machen wird, sondern er das Team zurückhalten wird. Und wir müssen aber ganz ehrlich sein, es geht auch bei gewissen Leuten um den Job. Vic Fangio, John Elway, das sind alles Leute, die bei einem weiteren schlechten Jahr nächstes Jahr ohne Job sein könnten. So, und wenn wir wissen, wenn Druck da ist und so weiter, dann macht man vielleicht Entscheidungen, die man vielleicht später bereut. Vielleicht overpaid man auch, weil einfach, wie gesagt, einige Teams, gefühlt die halbe Liga, Quarterback sucht, einen neuen Quarterback haben möchte. Deswegen, ich kann es mir gut vorstellen, ich würde es nicht ausschließen, hängt aber, glaube ich, so ein bisschen davon ab, wie das Board so ein bisschen fällt, sage ich es mal so, und was bis dahin noch passiert. Also gibt es vielleicht noch Teams, die Quarterbacks traden, was passiert mit einem Deshaun Watson oder auch so, also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen was abwarten. Ich würde es aber definitiv nicht ausschließen und eigentlich brauchen sie es auf jeden Fall. Klar, sie haben noch ein bisschen andere Lücken, ich sehe das ein bisschen anders, ich denke nicht, dass Wide Receiver ein großer Need ist und auch nicht Tight End unbedingt. Man müsste vielleicht eher dann gucken, dass man vielleicht dann einen Nachfolger für Von Miller findet und dann das mal guckt, dass man den Pass-Rush noch ein bisschen stärkt, auch wenn der letztes Jahr gut gewesen ist, aber ich denke, da geht es dann auch also ein bisschen um die Langfristigkeit, deswegen, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was dann wirklich passieren wird, aber eigentlich kommst du an einem Quarterback fast nicht vorbei als Broncos.
Alright, die Broncos sollten also einen Quarterback draften.
Oder traden.
Oder sich ertraden. Oder sich ertraden. Wobei ich es schon hart finde. Also ich weiß nicht, was Deshaun Watson dir getan hat. Er möchte von den Texans weg, weil es ihm dazu unprofessionell ist und du willst die beiden Broncos sehen. Come on. So, wir gehen mal ganz kurz, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede bei unserem Broncos-Fans da draußen, gehen wir hier mal ganz kurz in die Pause und schauen danach natürlich auf die weiteren Teams. Weiter geht's hier natürlich mit dem zweitschlechtesten Team der Division in der vergangenen Saison. Bis gleich. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Das war die kurze Pause und wir sind wieder zurück hier diese Woche oder beziehungsweise in dieser Ausgabe mit der AFC West. Wir sind fast durch mit unseren Season Reviews und wie immer gehen wir natürlich Worst to Best und nachdem wir gerade eben schon über das schlechteste Team der vergangenen Saison gesprochen haben, geht es jetzt weiter mit, ja, sagen wir mal dem zweiten Gewinner in unserem Ranking, also dem zweitschlechtesten Team der vergangenen Saison. Das waren die Los Angeles Chargers. 7-9 haben sie abgeschlossen, sich damit Pick Nummer 13 abgestaubt und der erste Kopf musste relativ schnell rollen, beziehungsweise der erste Kopf ist relativ schnell gerollt. Anthony Lynn, Head Coach der LA Chargers, wurde dann nach der Saison relativ zügig entlassen. Dann kann es eigentlich nur besser werden jetzt, Kevin, oder?
Ja, das wird sich zeigen. Also ich würde davon ausgehen, dass es nicht nochmal vorkommen wird, zumindest in der nächsten Saison und auf absehbare Zeit, dass die Chargers so viele Fourth-Quarter-Leads abgeben, wie sie es in der letzten Saison getan haben. Die Entlassung von Anthony Lynn war unvermeidlich. Also da waren Coaching-Entscheidungen dabei, die waren einfach nicht mehr zu rechtfertigen. Das Team hat reihenweise, wie ich jetzt schon anklingen lassen habe, im letzten Quarter dann sich noch den Sieg außer Hand nehmen lassen, hätte vielleicht sogar die Playoffs erreicht. Also 8 von den 9 Niederlagen, die du angesprochen hast, waren mit 10, weniger als 10 Punkten. Also da merkt man dann, dass es dann Nuancen waren, die den Chargers gefehlt haben, um vielleicht 2, 3, 4 Spiele anders zu entscheiden, sprich keine Niederlagen, sondern eben Siege. Und die Chargers sind eigentlich in einer sehr guten Position, wenn man sich so gewisse Positionen, wichtige Positionen im Roster anguckt, allen voran natürlich die Quarterback-Position, über die wir sicherlich gleich noch sprechen werden.
Aber sowas von.
Insofern, ja, trotz einer 7-9 Saison und dem Verpassen der Playoffs, was sicherlich auch nicht zu erwarten war, es war immerhin die erste Saison ohne Philip Rivers seit 2003 oder was auch immer. Insofern, die Erwartung war jetzt nicht unbedingt auf Playoffs gerichtet. Dafür war es eine durchaus erfolgreiche Saison, würde ich sogar fast schon sagen, weil man die wichtigste Frage hinsichtlich Justin Herbert hat beantworten können.
Ja, du hast es angesprochen, Justin Herbert, über den wollte ich jetzt als nächstes tatsächlich auch schwätzen, denn er war ja Nummer 2 Quarterback im vergangenen Draft, beziehungsweise hat sich ja da auch so ein bisschen mit Joe Burrow ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert bis zum Schluss, wer denn nun als Nummer 1 Quarterback dann vom Board geht an oder quasi als Pick Nummer 1. Und ich meine, du hast es gesagt, er hat keine schlechte Saison gezeigt, hat natürlich da auch sehr unter seinem Coach gelitten, Sebastian. Wie gut kann Justin Herbert werden? Also was hat er uns wirklich gezeigt in der vergangenen Saison, wenn er jetzt einen vernünftigen Coach zur Seite gestellt bekommt?
Also er hat einer der besten Rookie-Seasons, die wir jemals von einem Quarterback gesehen haben, abgeliefert. Und das war also unglaublich. Allein schon seinem ersten Spiel, erfährst quasi 2 Minuten vor Spielbeginn, ach ja, du darfst übrigens starten, gegen den amtierenden Super Bowl Champion, denkst du, okay, gut, der Mann hat vielleicht ein bisschen Respekt davor, aber gar nicht. Also überragend gespielt, diesen Sieg daheim geholt. Also es war wirklich von Anfang bis Ende wirklich ein richtig, richtig starkes Spiel, was er dort gezeigt hat, und hat da einfach darauf fortgesetzt und ja einfach das Beste aus der Situation gemacht, was er machen konnte. Klar, am Ende hat es nicht gereicht, weil dann, wie gesagt, dumme Entscheidungen dazugekommen sind und auch einfach sein Offensive Line einfach zu löchrig ist, um dann wirklich auch mit den starken Pass-Rushes in der NFL klarzukommen. Aber das war brutal. Also dieser Mann, der wird uns, glaube ich, noch ganz, ganz viel Freude bereiten, wenn er so weitermacht wie im ersten Jahr mit einem besseren Coaching-Staff. Ja, also ich freue mich drauf.
Dann würde ich an der Stelle sagen, schauen wir uns noch mal seine Targets ein bisschen näher an. Wir haben, Keenan Allen ist solide, aber danach...
ist sehr gut.
Ich weiß es nicht. Ja, gut, okay, ist sehr gut. Wegen mir nehme ich auch sehr gut. Jetzt haben wir uns über die Offseason, also aus Sicht der Chargers, Jared Cook noch zum Beispiel dazugeholt. Wir haben Austin Eckler noch als Running Back, der leider vergangene Saison... mein Fantasy-Team ärgert sich immer noch drüber, relativ lange, relativ schwer verletzt war. Was kann uns diese restliche Offensive alles geben? Gerade wenn wir eben drauf schauen, dass zwar der Wide Receiver Nummer 1 sehr, sehr hoch anzusiedeln ist, danach dann allerdings auch erstmal wieder so ein bisschen ein Cut kommt. Jared Cook ist auch solide, würde ich mal behaupten. Ja, also ich würde ihn jetzt nicht unter den Top 5 Titans einsortieren, aber natürlich auch nicht unter den schlechtesten Titans. Was kann uns diese Offensive geben? Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo die LA Chargers da nochmal so ein bisschen nachjustieren müssen, jetzt auch vielleicht über den Draft oder über die verbleibende Free Agency, Kevin?
Na, sicherlich kannst du im Draft gewisse Positionsgruppen in der Offense nochmal adressieren. Also du hast einen klaren, in Keenan Allen ganz klaren Nummer 1 Receiver, und das ist, wenn man ehrlich ist, schon fast die halbe Miete im Receiving Core, weil Keenan Allen nun mal sehr viel Aufmerksamkeit der gegnerischen Secondary auf sich zieht, und das hat man in der letzten Saison eben auch gesehen, das ermöglicht dann eben den anderen Receivern, das heißt Mike Williams war zum Beispiel jetzt auch kein Totalausfall, oder eben Rookies wie KJ Hill, beziehungsweise dann Sophomores, das gibt dann den Spielern wiederum ganz andere Räume. So, du hast dann mit Jerry Cook einen soliden Tight End, du hast es schon genannt, der auch dann für Short Routes oder auch mal über die Mitte des Feldes, wenn es dann, weiß ich nicht, vielleicht Go Routes sind, sicherlich solide Anspiel, eine solide Anspielstation sein kann. Und alles in allem ist es halt gut, wenn du einen Quarterback wie Justin Herbert hast, der einen extrem guten Deep Ball wirft, der einfach einen Rocket Arm, wie man so schön sagt, hat. Und im Grunde ermöglicht dir das wiederum, dass du viele Speedster, also schnelle Receiver, einfach in deine Offense integrieren kannst, weil du einen Quarterback hast, der diese Qualitäten deiner Passempfänger ausnutzen kann. Für mich sind andere Needs noch eher da. Also ich würde wahrscheinlich eher im Draft die Defense, so vielleicht gerade sogar die Secondary, noch ein bisschen wahrscheinlich eher verstärken. Also da, oder vielleicht auch der Linebacking Core, da kann man auch sicherlich noch was machen, weil die Defensive Line ist mit Joey Bosa ja eigentlich relativ safe, sage ich mal. Aber Offensive Line, Secondary, das sind so die Sachen, die sie wahrscheinlich eher priorisieren sollten, da du mit Justin Herbert als Quarterback mit den Waffen, die du hast, eigentlich auch genug scoren kannst. Also sicherlich kannst du da immer was machen, habe ich schon gesagt, aber du solltest es nicht priorisieren, weil du es nicht unbedingt musst.
Ja, du hast jetzt gerade eben Joey Bosa angesprochen, an der Stelle natürlich auch erwähnenswert ihr neuer Offensive Lineman, den sie sich jetzt gerade eben geholt haben, nämlich kein geringerer als All-Pro Corey Linsley. Ich glaube, das ist auch definitiv eine starke Addition gewesen bei den LA Chargers. So, wir haben gerade eben schon ein bisschen angefangen, über den Coach zu sprechen. Anthony Lynn ist weg. Der neue Coach, Brandon Staley, hatte, muss man sagen, eine relativ lange Anfahrt zu den LA Chargers. Nämlich gar keine. War davor als Defensive Coordinator der LA Rams aktiv. Also, ja, gleiche Stadt, gleiches Umfeld. Aber eben ein eher defensive-minded Head Coach. Denn er war davor vor allem als Defense Coach unterwegs, hat schon einige Stationen hinter sich, mittlerweile jetzt auch schon dann quasi die vierte Station in der NFL, davor Assistenztrainer bei den Bears, Broncos und eben bei den Rams. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die Offensive eben zwar noch gewisse Positionen verbessern kann, aber nicht so viele Positionen verbessern muss. War es da jetzt die richtige Wahl, einen eher defensive-minded Head Coach zu holen, oder hätte ihn vielleicht ein offensive-minded Head Coach, gerade natürlich, wenn du so einen jungen und einen Rookie-Quarterback am Start hast, ein bisschen besser getan,
Diese Frage, Sebastian? Können wir in zwei Jahren beantworten, wahrscheinlich. Nein, also du hast mit Brandon Staley jemanden geholt, der, wir haben es ja schon besprochen gehabt in dem Rückblick bei der NFC West, der eine unfassbar starke Defense dorthin gestellt hat. So, und das wird natürlich der Defense, die vielleicht auch immer so ein bisschen in den letzten zwei Jahren unter dem Ausfall von Derwin James gelitten hat, die werden nochmal einen Riesensprung nach vorne machen, glaube ich. So, und jetzt ist natürlich die entspannende Frage, inwieweit natürlich dann sein Offensive Staff die Freiheiten bekommt, vielleicht auch von ihm. Das wissen wir nicht genau. Also das müssen wir, wie gesagt, mal genau abwarten, inwieweit er da auch mit eingreift und sagt, okay, das ist meine Philosophie, so möchte ich eigentlich, dass wir das gerne spielen. Wir sehen ja zum Beispiel, dass das bei Pete Carroll und Russell Wilson nicht immer unbedingt funktioniert, aber genug mit Querverweisen in die NFC West. Das kann funktionieren, ja, aber das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Das ist einfach so, wenn du einen Mann hast, der auf Offense sich fokussiert, dann arbeitet der einfach viel, viel mehr mit dir und kann auch gewisse Dinge anders machen, als wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt ein stärker eher die Defense ist. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf, und da wird es natürlich auch darauf ankommen, dass man natürlich auch Leute hält, denn bei Defensive Minded Head Coach ist es dann eher so, dass dann der Offensive Head Coach, wenn er richtig, richtig gut ist, oder der Offensive Coordinator richtig, richtig gut ist, dann schnell zum Head Coach irgendwo anders wird. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, ob ja das vorhandene Personal da bleiben kann und entsprechend dazu beitragen, dass Justin Herbert einer der Top-Quarterbacks in der NFL wird.
Ja, die Defense, da wollte ich tatsächlich jetzt auch als nächstes drauf zu sprechen kommen. Wie schaut's denn? Wir haben jetzt, wie gesagt, vorhin schon gehört, dass wir eben Joey Bosa haben. Wie schaut's denn in der Defensive sonst so aus, Kevin?
Ja, in allem voran, das hat Sebastian ja schon anklingen lassen, der Ausfall von Derwin James in den letzten zwei Jahren, waren es zwei Jahre, zwei Saisons, wiegt natürlich schwer. Und das hat dem Team einfach auch sehr geschadet, weil Derwin James, wenn fit, immer noch einer der besten Safeties der Liga ist. Ansonsten ist das Team halt wirklich, du lebst halt davon, dass du einen soliden Pass-Rush hast, bis guten Pass-Rush. Du hast eben Joey Bosa, der halt sehr vieles wegmacht, sag ich mal. Dazu hast du Melvin Ingram, da ist die Frage, ob er bleibt oder nicht. Zum Stand jetzt ist das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ansonsten könnte deine Secondary halt trotzdem noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, also da ist Verbesserungspotenzial vorhanden. Ich denke halt, die Chargers sind ein Team, was eher davon leben wird, einfach eine starke Offense zu haben. Die Liga entwickelt sich sowieso mehr in die Richtung, dass du eine potente Offense brauchst, um erfolgreich zu sein. Und dann kannst du damit leben, wenn deine Defense nicht elitär ist, sag ich mal. Also die Chiefs zum Beispiel haben auch keine elitäre Defense, haben eine gute Defense, nicht falsch verstehen, aber die leben primär davon, dass sie sehr viele Punkte aufs Board packen. Und wenn die Chargers sich, also bei den Chargers sehe ich eine ähnliche Tendenz, so von dem, was sie halt haben. Du hast einen starken Receiver, du hast einen Quarterback, der einen sehr starken Arm hat. Wenn du es schaffst, ihn entsprechend zu beschützen, was ja auch treffenderweise die Chiefs jetzt in der Offseason versucht haben oder versuchen, dann ist das eigentlich ein sehr erfolgsversprechendes Rezept oder ein Mittel zum Erfolg. Und da bin ich gespannt. Also die Defense hat Lücken. Man muss halt sehen, was mit Derwin James ist, ob er dann wirklich überhaupt wieder an die Leistung anknüpfen kann, dass er einer der besten Safeties der Liga ist. Ich glaube zwar ja, aber Fragezeichen nach so einer langen Verletzung gibt es nun mal immer. Und da muss man sehen, was der neue Headcoach mit dieser Defense wirklich auf die Beine stellen kann.
Ihr habt jetzt gerade eben, oder beziehungsweise ganz am Anfang haben wir eben auch darüber gesprochen oder davon gehört, dass sie in der letzten Saison auch durchaus anders hätten dastehen können. Also meinetwegen ein 9-7, ein 10-6, je nachdem. Aber was hat uns vielleicht auch so ein bisschen die vergangene Saison über die nächste Saison gelehrt, Sebastian? Also können wir an der vergangenen Saison auch schon ein bisschen zumindest ablesen, gerade jetzt auch natürlich mit den Offseason, mit den Free Agency Editions, wie es dann in der nächsten Saison laufen ja, also wird bei den Chargers?
Ich denke, was man gesehen hat, ist, dass die Offense richtig, richtig gut sein kann. Also auch trotz der löchrigen O-Line hat es Justin Herbert wirklich über weite Teile sehr, sehr gut gemacht und vielleicht auch gewisse Problemfelder in der Offensive Line ein bisschen kaschieren können, weil er auch durchaus schon noch mobiler Quarterback ist, jetzt vielleicht nicht so wie Lamar Jackson, aber er kann durchaus mal aus der Pocket escapen und vor Leuten davon laufen. Das ist im Endeffekt, was ich eigentlich noch mehr erwarte, ist, dass das Potenzial, was eigentlich in diesem Team schlummert, schon seit Jahren, wir reden seit Jahren darüber, wie gut die Chargers eigentlich sind mit dem Kader, dass jetzt da auch gerade dann defensiv vielleicht nochmal ein bisschen nach vorne kommt, denn da hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass da gerade weil Melvin Ingram nicht so stark gewesen ist letztes Jahr, dass da so ein bisschen was liegen geblieben ist. Und da warte ich gerade mit Brandon Staley einen unglaublichen Schritt nach vorne. Also was er da gemacht hat in Los Angeles bei den Rams, das war schon richtig, richtig gut. Und ähnliches System warte ich jetzt auch dort. Ich bin sehr gespannt, ob das auch so umsetzen kann, wie es bei den Rams geschafft hat. Und dann sehe ich das Team auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das Potenzial ist vorhanden. Es gibt gute, junge Spieler in der Offense, aber auch in der Defense. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt und ich würde es mir wünschen, auch gerade für den lieben Kollegen Christian Schimmel, dass die Chargers ja endlich mal dieses Potenzial, was seit Jahren in den Schlummern, endlich mal so abrufen können und dann ja vielleicht wirklich dann Konkurrent werden könnten für die Chiefs.
Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist die Tatsache, dass Justin Herbert eben in sein zweites Jahr gehen wird. Und das erste Jahr vom Quarterback ist immer, dann neigen wir als Medien, sage ich mal, ja gerne dazu, so ein bisschen zu overhypen. So, sicherlich gibt es Tendenzen, man erkennt, ob ein Quarterback spielen kann oder nicht. Aber Fakt ist, jetzt gibt es eine Saison Tape über Justin Herbert für die gegnerischen Teams auf NFL-Ebene. Und was ich sehr interessant finde, oder was ich glaube, was sehr interessant sein wird zu sehen, ist, wie Justin Herbert damit klarkommt, dass die Defenses jetzt eben besagtes Tape haben, um zu sehen, wie er spielt auf NFL-Ebene. Denn das ist immer so die Hürde, die ein Quarterback mit sehr viel Talent nehmen muss, um zu beweisen, dass er in der NFL funktioniert. Dass er nicht nur auf College-Ebene funktioniert und nicht nur in seiner ersten Saison, wenn eben nur College-Tape existiert und die Defense ist quasi blind, in Anführungsstrichen, was NFL-Plays angehen, gegen ihn spielen, sondern dann, wenn es heißt, hey, wir wissen, wie du spielst, wir kennen deine Stärken, wir kennen deine Schwächen, wir wissen, wie wir dich wie wir glauben zu wissen, wie wir dich verteidigen, und zeig uns, dass du uns trotzdem schlagen kannst. Und da bin ich gespannt, was Justin Herbert dann nächste Saison für Antworten parat haben wird.
Ja, 7-9, der Rekord der LA Chargers in der vergangenen Saison. Damit gehen wir kurz in die Pause und widmen uns dann im Anschluss mit der besseren Hälfte, wenn man das so sagen kann, der Division, der AFC West. Bis gleich. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Es gibt ein Team. Ja, zu diesem Team wurde der Spruch "You may beat us on the field, but we'll beat you in the parking lot" erfunden. Das sind die Oakland Raiders gewesen, mittlerweile Las Vegas Raiders nach ihrem Umzug. Und gefühlt ist das schon auch so ein bisschen die Division der Relocations mit den LA Chargers und den mittlerweile Las Vegas Raiders. Ja, 8-8, ganz so viel haben sie jetzt nicht eingesteckt, aber eben auch nicht ganz so viel geschlagen. Es ist ein mediocre Team nach dem, nach dem Rekord der vergangenen Saison, nach dem Draft-Pick, den sie jetzt dann kommend im nächsten Draft haben werden, Pick Nummer 17. Und auch, wenn wir uns ehrlicherweise das Roster anschauen, auch da so ein bisschen gerade natürlich auch mit Augenmerk auf den Quarterback-Room. Diese Folge mit dabei, Sebastian Mühlenhof, Kevin Wischüß und Patrick Rebin. Ja, ich habe den Quarterback-Room gerade eben schon angesprochen. Sebastian, magst du jetzt gleich oder magst du erst ein bisschen in Fahrt kommen?
Ja, ich bin immer bereit. Also ich kann immer mit meinem Hype-Train losfahren. Das ist gar kein Problem.
Mit deinem Hype-Train, aber Taysom Hill spielt doch gar nicht bei den Raiders. Ich verstehe das nicht.
Es gibt auch einen anderen guten Quarterback in der NFL. Aber nur einen.
Lass mich raten. Es ist der Third-String-Quarterback der Las Vegas Raiders und eigentlich Nummer 1 Quarterback in unserem Herzen, Nathan Peterman.
Natürlich.
Nein, wie gesagt, der Quarterback-Room der Raiders mit Derek Carr, Marcus Mariota, Nathan Peterman und Kyle Slaughter. Ja, wir haben schon bessere Quarterback-Rooms gesehen, Sebastian, oder?
Oh, würde ich schon sagen. Also Nathan Peterman, ja gut, wir kennen alle seine Geschichte. Ich denke, dass er nie wieder eine große Spielzeit sehen wird. Da sind wir, glaube ich, alles relativ einig. Kriegt er ein gutes Geld. Ich meine, ist ja auch nicht schlimm, nur auf der Bank zu sitzen und Geld zu verdienen. Das hätte ich auch gerne. Spaß beiseite. Also, ist mit Sicherheit ausbaufähig. Ich finde aber, der Ricard hat letztes Jahr ein richtig starkes Jahr gehabt. Also, ich denke, damit hat keiner in der Form gerechnet, dass er auch gerade auch den Deep Pass sucht, weil das wurde ihm ja immer vorgeworfen. Checkdown-Guy wirft die langen Bälle nicht. Aber er hat Nelson Aguilar aussehen lassen wie ein echt guter Number-One-Receiver. Das muss man ihm auch schon hoch anrechnen. Klar, mit Henry Rux hat es noch nicht so ganz funktioniert, aber Derek Carr hat letztes Jahr wirklich sehr, sehr positiv überrascht und hat auch die Unkenrufe auch natürlich aus einigen anderen Regionen, dass gesagt wurde, ja, Marcus Mariota steht definitiv, ja, verstummen lassen. Wir hatten, der liebe Flo hat ja auch darauf gewettet, dass Marcus Mariota starten wird. Das ist nicht passiert, weil Derek Carr gute Leistung gezeigt hat und man muss sagen, an ihm lag es nicht, dass die Raiders am Ende dieses Ding am Ende nicht in die Playoffs gekommen sind.
Ja, Nelson Aguilar, komischerweise seit einer Woche mein absoluter Lieblings-Wide-Receiver der NFL. Ich kann es mir nicht erklären. Und irgendwie taucht er auch nicht mehr auf dem Death-Chart der Las Vegas Raiders auf. Ganz, ganz komisch. Ja, Derek Carr, er ist relativ hoch bezahlt, würde ich mal so behaupten. Also er verdient sich auf gut Deutsch gesagt einen goldenen Arsch bei den Raiders und hat... Das muss man auch sagen, Sebastian, ja, bei allem Hype-Train, vor allem nach seinem Gehaltscheck, den er jetzt ja auch schon länger oder unter dem er jetzt auch schon länger spielt, nicht besonders gut ausgesehen. Kevin, teilst du die Einschätzung von Sebastian über die vergangene Saison von Derek Carr?
Überraschenderweise ja, also wahrscheinlich nicht so weit, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, es lag nicht an Derek Carr, aber es lag sicherlich nicht hauptsächlich an ihm. Also die Raiders sind mit 6-3 gestartet, so, du schlägst Teams wie Kansas City, die Saints, die Browns, also du, und da hat Derek Carr eben allen voran gezeigt, dass er ein sehr guter Quarterback ist. Das Talent da ist, ich glaube, das stand nie zur Debatte. Es ging ihm immer darum, ob er es auch ausschöpft. Er war halt eher so der Checkdown-Guy, First-Read-Guy, so ein bisschen eine bessere Version von Mitch Trubisky. Nur, dass Mitch Trubisky wahrscheinlich nicht mehr kann, als das, was man von ihm gesehen hat. Und Derek Carr hat aber die theoretische Möglichkeit gehabt, über Jahre besser zu sein. Aber ebenso, wie man Derek Carr dafür kreditieren muss, dass er die Raiders zu einem 6-3 verholfen hat, ebenso kann man ihm ankreiden, dass sie dann mit 8-8 am Ende die Playoffs verpasst haben. Sicherlich, da gab es auch andere Faktoren, aber im Endeffekt steht und fällt nun mal dein Team mit dem Quarterback. So, du verlierst nicht 8 Spiele in der Saison, nur weil deine Defense lückenhaft ist und nur weil dein Headcoach gelegentlich mal daneben greift mit seinen Decisions, sondern da waren auch Sachen dabei, Spiele von Derek Carr, wo er eben doch wieder dieser Checkdown-Guy war, wo man sich gefragt hat, letztes Wochenende hättest du den Pass geworfen, so, dieses Wochenende wirfst du ihn nicht, warum? Und gerade das Zusammenspiel mit Henry Works, da war ich ein bisschen enttäuscht, es lief auch so, also das hat Sebastian ja schon anklingen lassen, aber wenn man sich halt fragt, was wäre möglich gewesen, das ist so die Sache, wir reden bei Derek Carr nicht von einem Quarterback, der in seinem zweiten Jahr ist, wir reden auch nicht von einem, der in seinem dritten Jahr ist, wir reden von einem Quarterback, der viel Geld bekommt und der nicht noch wachsen sollte, sondern der jetzt funktionieren sollte, mit dem die Las Vegas Raiders jetzt gewinnen sollten. Und das haben sie nicht zu dem Level getan, was sie sollten. Sie haben 5 ihrer letzten 7 Spiele verloren, haben unter anderem gegen die Dolphins verloren in Woche 16. Also da waren halt Spiele einfach dabei, wo man wieder auf Derek Carr verweisen kann und sagen kann, ja, er hatte seinen Anteil daran, dass sie verloren haben. Und deswegen bin ich nicht so vollends auf dem Hype-Train wie Sebastian, was er sicherlich kennt. Ich bin es bei Taysom Hill auch nicht, aber ich gehe mit, dass er einen Schritt nach vorne gemacht hat, ja.
Also ich glaube, das, was Kevin gerade eben gesagt hat, trifft auf jeder NFL-Fan immer zu. So ungefähr. Ja, die Raiders, wie gesagt, mittlerweile seit vergangener Saison die Las Vegas Raiders, dementsprechend natürlich auch die hohen Paychecks irgendwo verständlich. Ich meine, man muss ja auch seinem Spielort in gewisser Weise Rechnung tragen. Ja, sprechen wir doch mal ein bisschen über die vergangene Offseason oder über die jetzige Offseason der Raiders. Wie sehr wiegen die Verluste der Raiders im Gegensatz zu den Zugewinnen der Raiders, die sie jetzt über die Free Agency gemacht haben? Ich meine, um mal ein paar Namen zu nennen, dazugekommen sind zum Beispiel Spieler wie Yannick Nwankwo oder auch Kenyon Drake, der warum auch immer jetzt als Nummer 2 Running Back hinter einem sehr, sehr guten Running Back mit Josh Jacobs Platz nimmt. Verloren hingegen haben sie auch relativ viel. Wie sehr könnte ihnen in die, sage ich mal, Planung beziehungsweise auch die Tatsache, dass sie in dieser Saison die Playoffs dann zwar letzten Endes nicht knapp, aber wenn man sich so die letzten Spiele angeschaut hat, wo sie, sagen wir mal, 3-4 Wochen vor Ende der Saison standen und wie sie da standen, anschaut, wie sehr kann ihnen diese Offseason eventuell die Pläne für die nächste Saison vermiesen, Sebastian?
Also während Patrick versucht, nochmal den Namen Yannick Ngakoue auszusprechen, gehe ich mal auf das Thema ein. Ja, das Problem ist einfach, dass Mike Mayock und John Gruden es in den letzten 3 Jahren nicht geschafft haben, diese Defense weiterzuentwickeln. Die Defense ist weiterhin das große Chaos bei den Las Vegas Raiders und ich sehe auch keinen Plan, auch jetzt, wenn ich mir die Science angucke, dass das besser werden soll. Also für mich wirkt es irgendwie so, ja, wir versuchen es mal. Schmeißen wir mal einen Hut rein und nehmen mal den und doch, der sieht auch noch ganz nett aus, den wir auch noch dazu. Aber irgendwie läuft es halt nicht so richtig rund. Und das ist halt so ein Thema, wo ich mir denke, so, jetzt nach 3 Jahren, 3-mal nicht in die Playoffs gekommen. Also, klar, er hat 10-Jahres-Vertrag, aber langsam muss auch John Gruden sich auch mal Gedanken machen, okay, gut, wo will ich eigentlich überhaupt mit meinem Team hin? Wo, für welchen Football will ich stehen? Mal jetzt viel in Defensive Line investiert, was ja gar nicht verkehrt ist, aber es ist irgendwie so, so nichts Halbes und nichts Ganzes, was er da irgendwie sich zusammenschustert, ist ihm aufgefallen, ach, wir haben zu viel in die Offensive Line investiert, alle weg, dann wieder neu dazu und so. Also, ich glaube, er weiß manchmal nicht, was er tut und ist dann vielleicht zu impulsiv und entscheidet, den will ich so weghaben, weil er es nicht gebracht hat, und dann bereut es im Nachhinein, weil er dann woanders wieder besser geworden ist. Also, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes und so wild durcheinander gewürfelt, so, ach ja, der ist noch, ach, den nehmen wir mal, so ungefühlt ist es irgendwie.
Kevin, nochmal auf die Free Agency zurückzukommen, oh, und ich habe es gerade eben, und ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, die Running Back Position ist, sag ich mal, wahrscheinlich die kontroverseste in der, nennen wir es mal, Verbesserungshistorie dieser Offseason der Raiders. Wir haben, oder ich habe es vorhin schon gesagt, Josh Jacobs, natürlich ein sehr, sehr guter Running Back. Kenyon Drake hat auch schon mal gezeigt, was er kann. Wie könnten diese beiden Spieler denn eingesetzt werden, um sie auch, sag ich mal, gewinnbringend einsetzen zu können? Oder ist das vielleicht nur eine Vorstufe für einen noch kommenden Trade, dass man gesagt hat, hey, vielleicht können wir einen von beiden, höchstwahrscheinlich eher Kenyon Drake, dann irgendwann für vielleicht auch sogar ein bisschen einen höheren Wert nochmal loswerden? Was war der Plan dahinter, Kenyon Drake jetzt in dieser Free Agency zu verpflichten? Oder ist es wirklich so gewesen, wie Sebastian gerade eben gesagt hat, hoch, wer ist denn noch frei? Ja, gucken wir mal. Dann kam der große Hut zum Einsatz mit diesen lustigen Zettelchen drin. Und dann wurde geschaut, wer als erster gezogen wurde. Der wurde auch aufgepickt.
Also ich find's erstmal ein bisschen erstaunlich, dass der Rage von letzter Woche, mein Rant eher, dass der nicht gereicht hat und du mir diese Frage jetzt nochmal stellst. Das ist, ich weiß nicht, ob das sadistisch war. Ja, ich glaube, das ist so eine sadistische Ader, die da rauskommt, aber vor allen Dingen, dass du mich jetzt fragst, ob da ein Sinn hintersteckt. So, also vorab, wenn der Sinn, dieses Kenyon Drake zu verpflichten, der war, ihn gewinnbringend wegzutraden, dann fordere ich Mark Davis hier und jetzt auf, John Gruden meinetwegen die Abfindung zu zahlen, wie hoch sie auch immer sein mag, und ihn aus diesem Vertrag rauszukaufen. Denn einen Running Back zu signen, wohl wissend, dass er deine Nummer 2 ist, weil Josh Jacobs die unangefochtene Nummer 1 sein wird, um dann zu hoffen, ja, vielleicht kriegen wir einen Pick für ihn. Also, nee, also das attestiere ich nicht mal John Gruden. So.
Du willst damit also quasi sagen, dass die lieber Josh Jacobs traden sollten.
Alle traden, scheiße, ja, auf das, ja, Team.
Also, das Traurige ist, ich würde es nicht mal, angesichts der letzten Moves der Las Vegas Raiders, würde ich es nicht mal ausschließen, dass das eine Option ist. So, nein, also ich kann dir leider nicht sagen, welchen tieferen Sinn diese Verpflichtung hatte. Für mich macht alles keinen Sinn, was die Raiders da gemacht haben. Also abgesehen vielleicht von der Defensive Line. Du gibst mit Rodney Hudson einen der besten Center der Liga ab, so, weil deine Offensive Line scheinbar zu gut ist. Weiß ich nicht. Vielleicht möchtest du, dass Derek Carr ein bisschen mehr läuft für sein Geld. Weiß ich nicht. Dann holst du dir mit Yannick Ngakoue einen Pass-Rusher, der über die letzten Jahre gut war, okay war, aber eigentlich nie bewiesen hat, dass er mehr sein kann als ein Complementary Piece. Und dann hast du ja halt diesen Kenyon Drake-Deal, weiß ich nicht. Also das ist für mich so ein Move gewesen, der irgendwie typisch John Gruden ist, typisch Las Vegas-Oakland Raiders, weil er einfach nichts bringt. Also sicherlich hast du jetzt zwei gute Running Backs, das muss man ja nüchtern betrachtet sagen. So, Josh Jacobs ist ein sehr guter Running Back. Kenyon Drake hat sicherlich auch Qualitäten als Passempfänger, wenn du ihn irgendwie da einbauen willst. Vielleicht sogar ein bisschen besser auch als Josh Jacobs. Wahrscheinlich sogar besser als Josh Jacobs. Aber trotzdem hättest du das Geld anders investieren müssen. Also eindeutig, das war jetzt eine Verpflichtung für... Du hast jetzt quasi einen Need bedient, den du nicht hattest. Und hast quasi Geld ausgegeben, das du anders deutlich besser hättest investieren können. Allen voran in diese Defense. Und ich weiß nicht, ob der Plan ist, jetzt einfach nächstes Jahr die gegnerischen Defenses, also die gegnerischen Teams so zu outscoren, dass es egal ist, wen du in der Defensive hast. Ich weiß nicht, ob der Plan ist, einfach darauf zu hoffen, dass die Offensive Line jetzt trotzdem noch funktioniert und Derek Carr nicht wieder aus Angst einfach den ersten Read und den Checkdown nehmen muss, weil er gar keine Zeit haben wird hinter dieser Offensive Line. Also da läuft so viel gegensätzlich, dass entweder John Gruden 5 Schritte uns allen voraus ist oder er steckt noch in irgendeinem anderen Paralleluniversum fest, was aus irgendwelchen Gründen 5 Jahre hinter uns weilt. Ich weiß es nicht.
Naja, man darf ja auch nicht vergessen, dass sie auch noch einen anderen Spieler mit Running Back Qualitäten im Team haben. Nochmal zurückzukommen auf Nathan Peterman. Er hat, naja, du, also bitte, ja, 2018, 10 Attempts, 50 Yards, ist okay, würde ich mal behaupten. Ja, nein, also wie gesagt, ja, die Las Vegas Raiders, ich wollte gerade schon wieder Oakland Raiders sagen, die Las Vegas Raiders in dieser Free Agency so ein bisschen undurchsichtig gewesen. Es bleibt spannend, ob sie den Rekord von der vergangenen Saison verbessern können oder nicht. Die vergangene Saison war auf jeden Fall bis auf Derek Carr, zumindest laut Sebastian, nicht ganz so extrem überzeugend. Und manche Moves von John Gruden sind und bleiben undurchsichtig. Ja, vielleicht dann einfach im nächsten Draft einen neuen Coach draften oder sowas. Man weiß es nicht. Sie haben auf jeden Fall das Geld, sie sitzen in Las Vegas. Sie können ja auch mal Sportwetten ausprobieren, vielleicht läuft das dann besser als Sporttreiben bei Ihnen.
Sie müssen auf sich selbst wetten, wann Sie den Headcoach entlassen. Das ist doch, glaube ich, eine gute Idee.
Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind die Odds nicht ganz so hoch. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen hier. Ich sehe es kommen. Deswegen gehen wir an dieser Stelle nochmal in eine ganz kleine Pause. Und dann sprechen wir über das wirklich gute Team dieser Division. Das Team, das da wirklich eigentlich ja unangefochten, wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre an der ersten Stelle stehen wird. Super Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison. Natürlich geht's dann bei uns um die Kansas City Chiefs. Bis gleich. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Folge dreht sich bei uns alles um die AFC West. Wir sind fast durch mit dieser Division. Wir hatten bereits die Denver Broncos, die LA Chargers und die Las Vegas Raiders. Und jetzt machen wir tatsächlich einen ziemlich krassen Sprung, vor allem wenn wir uns die Records der vergangenen Saison anschauen. Die drei vorherigen Teams, die standen am Ende zumindest relativ nah beieinander. Wie gesagt, die Las Vegas Raiders hätten es sogar eventuell, wenn sie so weitergemacht hätten, wie sie in die Saison gestartet sind, das Ganze dann sogar in den Playoffs beenden können. Aber am Ende bleibt zu konstatieren, dass es nur ein Team in dieser Division in die Playoffs geschafft hat, mit großem Abstand zu Platz 2, 3 und 4. Natürlich ist die Rede vom Super Bowl-Team, ja, von den Kansas City Chiefs. 14-2 Rekord, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen gespoilert, standen im Super Bowl, dort dann Tom Brady unterlegen. Er hat seine Rache sozusagen bekommen an den Kansas City Chiefs. Dementsprechend jetzt im Draft mit natürlich einem nicht ganz so hohen Pick gesegnet. Pick Nummer 31 it is. Das ergibt schon Sinn so. Und ja, wenn wir über die Kansas City Chiefs reden, dann sprechen wir eigentlich auch über einen relativ, ich meine, wir haben gerade vorhin schon gehört, dass sie eben auch nicht durch eine krasse Defensive glänzen, sondern vor allem offensiv ihre Stärken haben, ihre vielen großen Stärken haben, sprechen wir natürlich auch über eigentlich ein relativ komplettes Team, zumindest offensiv, Kevin, oder?
Ja, im Grunde schon. Im Grunde, du hast den vielleicht besten Quarterback der Liga, du hast den wahrscheinlich einen der innovativsten Playcaller, also Andy Reid, muss man dazu sagen, übernimmt ja immer noch das Offensive Playcalling, das übernimmt ja nicht Coordinator Eric Bieniemy. Du hast sehr gute Receiver, du hast einen der besten Tight Ends, du hast eigentlich alles. Jetzt will ich das Fass der Offensive Line jetzt noch nicht aufmachen, da reden wir ja gleich noch drüber, aber wenn man die mal ausklammert, hast du inklusive Running Backs, also Running Back mit Clyde Edwards-Helaire, dem Rookie,
hast du alles, um in der modernen NFL erfolgreich zu sein. Und die Tatsache, dass die Kansas City Chiefs jetzt zum zweiten Mal in Folge im Super Bowl standen, zum dritten Mal hintereinander im AFC Championship Game, unterstreicht das. Also wenn man sich die, gerade jetzt in der letzten Saison, die Playoff-Spiele anschaut, mit Ausnahme des Super Bowls, haben sie da auch immer bewiesen, wie potent diese Offense sein kann. Gerade das Championship Game gegen die Bills, 38 Punkte aufs Board gepackt. Also du kannst dich darauf schon eigentlich verlassen, dass diese Offense dir Punkte bringt, vorausgesetzt dein Quarterback hat mehr als eine Sekunde Zeit, den Ball zu werfen.
Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen. Wir müssen natürlich, wenn wir über die Kansas City Chiefs sprechen, nicht nur auch hier wieder übers Name Game. Wir haben nämlich wunderschöne Namen wie Dalton Schön oder Garrick Dieter mit dabei. Auch hier an dieser Stelle vor allem über die Offensive Line sprechen. Sie haben sich in der Free Agency jetzt einen der besten Free Agents geholt, was die Offensive Line angeht. Joe Tooney von den New England Patriots. Aber sie haben eben auch gleichzeitig sehr, sehr viel federn lassen müssen in der Offensive Line. Jetzt ist allerdings das Problem, dass sie sich zwar mit Joe Tooney einen starken Guard geholt haben, aber nun mal zwei Tackle los geworden sind jetzt in der Free Agency, Sebastian. Wie passt das zusammen? Also sind sie wirklich so gut aufgestellt auf Tackle, dass sie sich sagen, nö, brauchen wir nicht, wir holen uns lieber einen Guard dazu, oder fehlen jetzt halt einfach die Tackle und sie versuchen das Ganze mit einer vernünftigen Interior oder mit einer vernünftigen Interior Offensive Line zu lösen?
Ich habe es irgendwie vor ein paar Tagen jetzt irgendwo gehört, dass einer meinte, ja, man stärkt jetzt die Interior, weil ja, wenn Patrick Mahomes rauslaufen muss, läuft er ja sowieso den äußeren Verteidigern davon. Und ich denke so, okay, gut, das ist eine interessante Theorie, aber das funktioniert halt nicht immer. Ich meine, klar, das würde vielleicht funktionieren gegen die Bucks, aber selbst die Defensive Line ist stark und ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da genau mit vorhaben. Also für mich macht es, wie gesagt, keinen Sinn, zwei Tackles zu entlasten und dafür sich einen Guard zu holen. Also das passt irgendwie nicht in die Rechnung rein. Klar, Tooney ist ein absoluter Topmann, das muss man definitiv sagen. Also der hat wirklich Top-Leistung gezeigt bei den Patriots und die Kohle auch auf jeden Fall verdient. Es ist eigentlich nicht die Position, wo du jetzt aufgrund der Entlassung eigentlich Verstärkung brauchst. Klar, die Offensive Line braucht definitiv Verstärkung. Das ist einfach so. Aber man hat jetzt die Lücken, die man sich in Anführungsstrichen selbst aufgemacht hat mit den Entlassungen von den beiden Starting Left Tackles. Man muss sie jetzt schließen und das haben sie halt bisher noch nicht gemacht. Und deswegen bin ich gespannt, wie sie es irgendwie noch schließen wollen, weil, wie gesagt, die Saison ist zwar noch ein bisschen hin bis dahin, aber die Spieler auf dem Free Agency-Markt werden nicht mehr. Vielleicht geht man auch wirklich voll im Draft da drauf und holt sich da irgendwie ein, zwei Tackle, die dann starten müssen vielleicht sogar. Also da bin ich sehr gespannt, was die Idee da vom General Manager Brad Veach ist. Also das kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen.
Zumal man sagen muss, es waren ja auch jetzt nicht irgendwelche Offensive Tackles, die sie entlassen haben. Also du hast natürlich mit Eric Fischer und Mitchell Schwartz zwei Pro Bowl Tackle entlassen. Also ich glaube Mitchell Schwartz 2018 war 2019 im Pro Bowl gewesen. Eric Fischer war auch, glaube ich, ein- oder zweimal drin. Also das sind nicht irgendwelche Offensive Tackles. Und Stand jetzt hast du Mike Remmers, ein solider Veteran, der aber kein Ersatz ist. Und Lucas Niang, den haben sie sich 2020 in der dritten Runde gedraftet. Der hat aber noch keine Minute für die Chiefs gespielt, weil er von seiner Opt-out-Option Gebrauch gemacht hat. So, das sind Stand jetzt deine Starting Tackle. Und das ist halt, so gut Tooney auch ist das wirklich das größte Problem, dass du jetzt gar nicht weißt, also eigentlich musst du im Draft auf den Tackle gehen, denn wenn du mit Mike Remmers und Lucas Niang in die neue Saison gehst und hoffst, dass dann Patrick Mahomes irgendwie die gegnerischen Pass-Rusher oder Edge-Rusher outläuft, also outrunnt, dann viel, viel Spaß.
Ja, wir haben aber tatsächlich beziehungsweise ihr habt den Chiefs jetzt auch so ein bisschen Unrecht getan, denn sie haben sich auf Tackle auch noch verstärkt. Mike Remmers ist dazu gekommen, eben wie gesagt, nachdem sie Eric Fischer und Mitchell Schwartz entlassen haben. Inwiefern ist Mike Rammers da jetzt eine passende Verstärkung oder kann, sag ich mal, kann er die beiden, die sie jetzt losgeworden sind, auch einigermaßen adäquat ersetzen, Sebastian?
Ja, es ist natürlich immer eine spannende Frage. Also mit Sicherheit wird das vielleicht ein bisschen auffangen können, aber halt nicht auf dem Niveau. Ich meine, natürlich war er schon mit dabei, das heißt, du weißt, was du bekommst in Mike Rammers bei den Chiefs, weil er, wie gesagt, letzte Saison auch schon mit dabei gewesen ist, aber er war halt auch Teil davon, dass es halt nicht funktioniert. Deswegen, ja, du brauchst externe Hilfe, das müssen wir ganz, ganz klar so sagen. Die Offensive Line war einfach absolut überfordert und hat dafür auch dabei getragen, dass man halt das halt nicht so gewinnen konnte. Ich muss aber auch sagen, dass auch die Defense sich auch noch steigern muss. Die war letzte Saison auch nicht so stark, wie sie jetzt im Jahr davor gewesen ist, wo sie den Super Bowl gewonnen haben. Also auch da muss mehr kommen. Also im Pass Rush, Coverage ist eigentlich ganz in Ordnung, aber Pass Rush, da muss ein bisschen was mehr kommen. Ich bin gespannt, ob Rashawn Breeland weil er zurückkehrt zu den Kansas City Chiefs, aber es gibt einfach ein, zwei Bereiche, wo sie agieren müssen, wo sie neue Spieler verpflichten müssen. Das ist nun mal einfach so, das hat einfach jedes Team, vielleicht jetzt mal ausgenommen von dem Superteam da in Tampa, aber man ist auf einem guten Weg, man hat Top-Leute mit dabei, man muss jetzt einfach nur ein bisschen nachjustieren, damit man dann nächstes Jahr den Super Bowl-Trophäe wieder in die Luft strecken kann.
Ja, dass sie nächstes Jahr die Super Bowl-Trophäe wieder in die Luft strecken können. Vergangene Saison hat es nicht ganz gereicht im Super Bowl. Wie gesagt, waren sie dann unterlegen oder sind sie das unterlegene Team gewesen gegen die Tampa Bay Buccaneers? Und wir haben jetzt gerade schon relativ viel darüber gesprochen, dass die Offensive eben, ich sage jetzt mal, mit das Beste ist, was du dir in dieser Liga anschauen kannst, wenn du Fan von sehr offensiven Football bist. War es am Ende die Defense, die ihnen da die Vince Lombardi Trophy letzten Endes gekostet hat, Kevin?
Würde ich nicht sagen. Also sicherlich, Sebastian hat es schon richtig gesagt, fehlen der Defense schon noch der ein oder andere Playmaker, den man sicherlich auch hätte holen können, wenn man Joe Tooney nicht so viel Geld gegeben hätte. Aber im Endeffekt muss man sagen, wenn du keinen Touchdown im Super Bowl zustande bringst, dann kannst du es nicht auf die Defense schieben. Also die Defense hatte sogar teilweise einen sehr wichtigen Fourth Down Stop an der Goal Line, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wo sie da den Running Back, ich weiß gar nicht, ob es Ronald Jones, ich glaube es war Ronald Jones oder leider von einer von den beiden, beim Fourth Down halt gestoppt haben. Zu dem Zeitpunkt war das Spiel noch recht eng. Es war ironischerweise einfach die Offense, die nicht funktioniert hat, nie in den Tritt gekommen ist, was allen voran daran lag, dass Patrick Mahomes nie Zeit hatte, wirklich zu werfen. Also er musste quasi, kaum dass der Ball gesnappt war, hatte er Ndamukong Su, Jason Pierre-Paul, Shaq Barrett in seinem Gesicht und musste scramblen. Und wenn du eine Offense hast, die so auf Deep Routes ausgelegt ist, mit Tyreek Hill, Mecole Hardman, Sammy Watkins, DeMarcus Robinson, das sind alles Receiver, die sicherlich auch die kurzen Routen laufen können. Gerade Tyreek Hill wurde ja auch oft im Slot eingesetzt, aber deren Stärken darauf primär da liegen, dass du tiefe Bälle wirfst. Wenn nun aber dein Quarterback gar nicht die Zeit hat, die tiefe Bälle zu werfen, sodass sich diese Routen entfalten können, so selbst ein Tyreek Hill, so schnell er auch ist, braucht schon ein paar Sekunden, bis er erstmal 20, 30 Yards das Feld runtergerannt ist. Und die Zeit hatten die Chiefs-Spieler meistens gar nicht. Denn kaum, dass sie sich umgedreht haben, um den Ball, weil sie erwarten, dass Patrick Mahomes den Ball wirft, zu dem Zeitpunkt lag er entweder schon auf dem Boden oder musste schon zu irgendeiner Sideline scramblen. Und es lag einfach in erster Linie daran, dass die Chiefs diesen Super Bowl verloren haben. Sie haben gegen eine Defense gespielt, die ihre Lehren aus der Niederlage der Regular Season, wo die beiden ja auch schon aufeinander getroffen sind, die ihre Lehren daraus gezogen hat, die Patrick Mahomes nicht so oft geblitzt hat, die sehr gute Coverage gespielt hat. Und wenn du dann halt mit deinen Defensive Linemen und deinen Edge Rushern genug Druck ausüben kannst, sodass du gar nicht blitzen musst, dann ist auch eine Offense wie die der Kansas City Chiefs zu knacken. Weil selbst Patrick Mahomes, so gut er auch ist, man hat es im Super Bowl exemplarisch gesehen, auch der beste Quarterback der NFL kann die Bälle nicht selber fangen. So, und er kann die Routen nicht selber laufen. Und er kann nicht für sich selber blocken. Und die Buccaneers haben am Ende gewonnen, respektive die Chiefs verloren, weil das Team besser aufgestellt war. Und die Chiefs sind nie in den Tritt gekommen. Und wenn die Offense nicht funktioniert, dann läuft es bei den Chiefs halt einfach nicht.
Was man vielleicht noch erwähnen sollte, was ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass man immer wieder jetzt auch in der Free Agency Gerüchte gehört hat, dass die Chiefs sich unbedingt noch einen weiteren Receiver holen wollten. Also sieht wohl nicht aus, dass nach Sammy Watkins zurückkehrt, aber möchte wohl noch eine dritte verlässliche Option neben Tyreek Hill und Travis Kelce haben. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob da vielleicht dann im Draft was kommen wird. Man hatte, wie gesagt, die Free Agents nicht unbedingt bekommen, obwohl man auch bei Kenny Golladay sehr hinterher gewesen ist.
Juju auch,
genau. Also da bin ich mal gespannt, was da wirklich dann noch passiert, ob man sich sagt, okay, gut, wir nehmen uns einen Wide Receiver. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel CHI, also Clyde Edwards-Hilaire, nicht so eingeschlagen hat, wie man es vielleicht vermutet hat. Hatte einen wirklich sehr, sehr guten Start, aber so ein bisschen dieser Hype-Train hat dann auch nicht so richtig gezündet bei ihm. Deswegen mal gucken, ob er vielleicht in seinem zweiten Jahr vielleicht auch noch einen größeren Impact haben kann als bisher.
Ja, Sebastian, du hast jetzt meine letzte Frage auch tatsächlich so ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte mich nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir haben gerade eben schon gehört von Kevin, dass eben das bessere Team am Ende im Super Bowl gewonnen hat. Ja? Und das waren eben nicht die Kansas City Chiefs, wenn wir uns jetzt die Offseason der beiden Super Bowl Teams, sowohl der Tampa Bay Buccaneers als auch der Kansas City Chiefs, mal angucken, dann können wir sehen, dass die Teams zumindest, was die wirklich relevanten Positionen jetzt in Anführungszeichen, ja, oder die, ich sag jetzt mal, kritische Infrastruktur des Teams anbelangt, dass beide Teams da relativ konstant geblieben sind, relativ gleich aussehen nach wie vor. Wo müssen sich denn die Chiefs am allerersten verstärken, noch jetzt im Hinblick auch auf restliche Free Agency, mögliche Trades oder den Draft, um dann eben mit diesem relativ gleich gebliebenen Team dann das relativ gleich gebliebene Team der Tampa Bay Buccaneers in einem möglichen Super Bowl schlagen zu können, beziehungsweise generell einfach die kommende Saison als das beste Team der Liga abzuschließen.
O-Line, O-Line, O-Line. Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und ich finde, dass die Offense der Chiefs genug Firepower hat. Vielleicht fehlt wirklich noch so eine dritte Option. Mecole Hardman ist mit Sicherheit ein guter Mann, aber vielleicht könnte man da noch eine Option nachlegen. Ich meine, die Travis Kelce und Tyreek Hill waren letztes Jahr überragend. Es war, ich glaube, die haben fast 3000 Yards zusammengefangen. Das ist ein brutaler Wert. Aber ja, ich glaube, es geht wirklich einfach darum, dass das Patrick besser geschützt wird und dass du einfach dann den Pass-Rush der Buccaneers, die möglicherweise vielleicht zurückkommen, keine Ahnung, in den Super Bowl, dass du da einfach Leute hast, die ein 1-1-Duell gegen eine Dominican Sue, gegen den Jason Pierre-Paul oder aber auch gegen den Shaq Barrett gewinnen können. Das ist natürlich schwierig, das ist nicht ganz einfach, klar, aber du brauchst halt einfach Leute, die auch mal ein bisschen dann Zeit dann für Patrick Mahomes schaffen, sodass er dann nicht nach irgendwie anderthalb Sekunden scramblen muss, weil die Pocket kollabiert. Deswegen, das ist der Hauptaugenmerk. Ob sie wirklich da Leute finden werden, wir werden es sehen müssen. So viel, wie gesagt, ist nicht mehr auf dem Markt, hat man ja einige Leute vielleicht auch außer nicht genommen. Mal gucken, was sie im per Trade noch machen oder dann halt im Draft. Deswegen O-Line und dann können wir vielleicht ein bisschen was anderes reden, aber O-Line sollte erstmal die Prio Nummer 1 sein.
Wunderbar. Offensive Line als Priorität Nummer 1 für die Kansas City Chiefs, wenn sie in der nächsten Saison das beste Team der Liga durch die komplette Saison sein wollen.
Das damit übrigens unseren lieben, ja, Kollegen Patrick, denn Patrick ist O-Liner, deswegen ich glaube...
Ja, die O-Line, nein, ich fange diese Diskussion nicht noch einmal an.
Die fangen wir nicht wieder an.
Und dementsprechend sage ich jetzt an dieser Stelle einfach, das war's mit der AFC West. Hört doch auch gerne unsere anderen Season-Reviews an. Eine Division-Gruppe, sage ich mal, fehlt uns noch. Die hört ihr dann in der kommenden Woche, gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Damit, wie gesagt, verabschieden wir uns von euch, von den Western Divisions und sagen mal ganz nett ciao. Nicht vergessen, hört unseren Podcast, hört die anderen Podcasts auf meinsportpodcast.de und schaut doch gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, Twitter und Facebook. allseits bekannt, @InterceptionFT, bei Twitter Interception der Football Talk, bei Facebook und jetzt auch relativ neu mit dabei, natürlich unser Instagram-Account, ebenfalls @InterceptionFT, im Gegensatz zu Twitter jedoch kleingeschrieben. Dort haben wir zum Beispiel, also sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, haben wir die Free Agency begleitet, werden die Free Agency auch noch weiterhin begleiten. Auf Instagram findet ihr zum Beispiel die erste Woche der Free Agency sozusagen als kleine Slideshow. Alle Stories mit den wichtigsten Free Agency Editions haben wir da für euch nochmal in unseren Story Highlights zusammengefasst. Schaut doch einfach mal vorbei. Und schaltet natürlich auch wiederum entweder bei meinsportpodcast.de auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts so hört, wenn es dann wieder heißt Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof und Kevin Wischüss, dass ihr heute mit mir hier über die AFC West gesprochen habt. Bis nächste Woche.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.